Ja, und danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen oder komme gerne. Ich sage Ihnen vielleicht zunächst mal, was Sie so erwartet. Ich wollte Ihnen erst mal kurz was zu meiner Person sagen, weil ich glaube, oder ich denke, ich werde Ihnen eine sehr persönliche Sicht auf die Dinge mitteilen. Und das kann man nur verstehen, wenn man ein bisschen was von der Biografie desjenigen weiß, der das vorträgt. Das hängt ja mit dem eigenen Leben und der eigenen Weltanschauung zusammen. Ich werde Ihnen dann ein bisschen was sagen, wie ich allgemein die Situation von Schwerkranken und Schwerpflegebedürftigen sehe, welche Probleme es da gibt in dem Übergang von Erleben der Krankheit aus der Sicht des Betroffenen, der Angehörigen und dem Medizinbetrieb. Ein bisschen werde ich das unterfüttern, auch mit Bibelzitaten. Ich habe also hier drei Stellen aus der Bibel rauskopiert. Ich werde Ihnen das nicht jetzt ersparen, dass ich das doch mal nachher an der geeigneten Stelle vorlese, weil ich glaube nicht, dass man jetzt missionieren soll, schon gar nicht ich als Mediziner. Hier brauche ich, glaube ich, auch nicht jetzt groß die Werbetrommel fürs Christentum zu rühren, aber ich glaube, dass die Bibel Textstellen enthält, die sehr viel Wahres sagen zur menschlichen Situation und auch Wahres sagen, was vor 2.000 oder 3.000 Jahren so war und was sich auch nicht ändern wird. Die Menschheit nimmt ja einen sehr schnellen Wandel und einen großen Fortschritt. Trotzdem bleiben die Zusammenhänge zwischen Leben und Sterben ja eigentlich seit der Steinzeit unverändert. Ich habe dann auch noch ein oder zwei andere Zitate, die ich Ihnen aus der europäischen Kulturgeschichte noch ein bisschen auch nahebringen möchte. Und wir können mittendrin und auch am Ende gerne diskutieren. Also wenn Sie eine Frage zwischendrin haben, können Sie die gerne zwischendrin stellen und wir können auch am Ende gerne ausgiebig diskutieren. Ich habe keinen festgelegten Text oder keine festgelegte Rede, sodass wir auch in der Zeit nicht so sehr begrenzt sind. Also wenn Sie mal winken, jetzt wird es langweilig oder ein bisschen schneller oder ein bisschen länger an einem Thema, können Sie das gerne machen. Da bin ich auch gar nicht böse. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, dass man auch die Interessen der Zuhörer trifft und auch auf die Dinge eingeht, die Ihnen vielleicht am Herzen liegen und wo Sie Fragen haben. Zu meiner Biografie. Ich bin also 1957 geboren, bin also dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Bin in Köln aufgewachsen, ich selbst bin katholisch, habe eine evangelische Mutter, kann von daher also von zwei Seiten das Christentum so ein bisschen sehen. Habe in München die Grundschule verbracht, auf einer sehr strengen katholischen Grundschule. Habe dann meine Gymnasialzeit in Brühl gemacht, an einem alt- und neusprachlich orientierten Gymnasium. Habe in Köln Medizin studiert, da dann auch geheiratet, habe zwei Kinder, habe meine Ausbildung in Medizin an der Uniklinik Köln gemacht. Habe da 10 Jahre Dienste, also Präsenzdienste auf der Intensivstation gemacht, der Neurologie, wo nur so als Hintergrund etwa ein Drittel stirbt. Also von den Aufgenommenen, die auf die Intensivstation kommen, werden etwa 2 Drittel verlegt auf die Normalstation oder ins Leben wieder und 1 Drittel, so 25-30%, sterben dort. Es gibt dort auch das Problem des Hirntodes, es gibt das Problem der Langzeitbeatmung. Ich selbst bin Arzt für Neurologie und Psychiatrie, habe mich in dem Fach auch habilitiert, war mal ein Jahr in Kanada in einem wissenschaftlichen Austausch und bin jetzt seit 10 Jahren hier auf der Godeshöhe in Bonn, die auch in Mitträgerschaft ist mit der Uniklinik Bonn und bin da auch jetzt in der medizinischen Fakultät hier oben in der Uniklinik Bonn. Ganz kurz zur Godeshöhe. Wir sind ja eine Rehabilitationseinrichtung, die ursächlich sich mal damit beschäftigt hat, dass schon weitgehend Gesundete ins Leben eingegliedert werden, die sich aber in den letzten Jahren zunehmend auch mit Schwer- und Schwerstkranken beschäftigt. Menschen, die sehr viel Pflege brauchen, die an Armen und Beinen gelähmt sind, die dauerhaft abhängig sind von Apparaten, im schlimmsten Falle zum Beispiel von Dialysegeräten, weil eine Niereninsuffizienz, also eine Nierenschwäche vorliegt oder auch dauerhaft oder über viele Stunden von Beatmungsgeräten, also die immer ein Gerät brauchen, um die Atmung aufrechtzuerhalten. Ich werde Ihnen auch mal so einige Beispiele versuchen zu erzählen oder werde ich Ihnen erzählen, um Ihnen mal so ein bisschen nahezubringen, wie kommt man in so eine Situation und was kann man da tun. Ich fange vielleicht mal an mit dem Thema Sterben und Sterbebegleitung, Todesbegleitung. Ich glaube, dass man zunächst mal unterscheiden muss zwischen Leid und Krankheit und dem Tod an sich. Der Tod an sich kann jeden sofort treffen und der Tod an sich ist eigentlich auch gar kein Problem. Es gibt viele Beispiele. Ich möchte jetzt ein Beispiel nehmen. Wenn Sie am Weihnachtstag vor 2 Jahren etwa so, war das nicht vor 2 Jahren mit dem Tsunami, also Sie sitzen am zweiten Weihnachtstag am Strand in Thailand und es kommt eine Welle und Sie sind weg. So ein Ereignis, denke ich, ist vordergründig heute Abend gar nicht gemeint, weil das ja so schnell Ihnen passiert, dass Sie gar nicht damit gerechnet haben. Und diese Form des plötzlichen Todes ist auf der einen Seite verunsichernd, weil er so plötzlich kommt, aber auf der anderen Seite auch ja ein Ereignis, was unvorbereitet ist. Das, denke ich, worum es heute Abend geht, ist die Situation, dass Sie über Wochen, Monate oder auch Jahre in einem hilflosen oder pflegebedürftigen Zustand sind, der auf den Tod hingeht, aber wo Sie nicht sofort tot sind, also wo Sie leiden und wo Sie Angst haben, wie Sie mit dem Zustand bei sich fertig werden oder wie Sie mit dem Zustand fertig werden bei nahen Angehörigen. Wenn Sie sich das so vor Augen führen, glaube ich, sollte man sich von der Idee der Sterbebegleitung verabschieden und sagen, das, worum es geht, ist die Frage des Umgangs mit schwerer Krankheit und schwerem Leid. Wenn Sie länger in einer Arbeitssituation tätig sind wie ich, werden Sie sehr schnell feststellen, dass Sie den Tod nicht vorhersagen können. Und viele von Ihnen werden das auch aus eigener Anschauung kennen. Es gibt immer wieder den oder die Krebskranke, wo der Arzt ihr noch 3 Monate gab, die dann nach einem Jahr auf dem Marktplatz plötzlich Ihnen entgegenkommt und sagt, ich lebe immer noch. Der Arzt hat das falsch eingeschätzt. Und es gibt eben auf der anderen Seite das Tsunami-Opfer, der plötzlich tot ist. Also die Idee, dass man definieren kann oder abgrenzen kann die Sterbenden, wo es also um Sterbebegleitung geht, und die Kranken halte ich für nicht sinnvoll. Sondern ich glaube, dass man sich Gedanken machen muss, wie gehe ich mit schwerem Leiden, wie gehe ich mit schwerer Behinderung, wie gehe ich mit Einschränkungen um, wie gehe ich mit Schmerzen um. Und diese Zustände sind unabhängig für meine Begriffe zunächst mal von der Frage, wann muss ich sterben? Weil sterben müssen wir alle, der Tod kommt zu jedem. Insofern ist der Tod an sich nicht die große Frage jetzt in dem, was heute Abend ansteht. Und ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft, vielleicht auch die Menschheit schon seit längerem, ein bisschen die Situation vergisst, in der wir alle leben. Die Situation ist nämlich diese, das ist eben, das habe ich jetzt eben hier extra rauskopiert, schon im ersten Buch Mose, also in der Genesis, ja die berühmte Stelle gibt, die Sie alle kennen, nämlich der biblische Fluch. Ich will ihn jetzt nicht ganz vorlesen, ich will vielleicht nur ein paar Sätze dazu sagen. Da heißt es eben, dass Gott zum Weibe sprach, dass sie in Mühsal ihre Kinder gebären soll und dass sie in Mühsal in ihrem Alltag leben soll und dass Gott zum Manne sagte, dass er verflucht sein soll, weil er eben von dem Baum gegessen hat, was ja letztlich heißt, dass der Mensch Erkenntnis gewonnen hat über die Zusammenhänge des Lebens. Und dass Disteln auf seinem Acker wachsen sollen und Dornen und dass er verflucht sein soll bis ans Ende der Tage und im Schweiß seines Angesichtes sein Brot essen. Die Diskussionen, die heute geführt werden, vergessen für meine Begriffe angesichts des Wohlstandes häufig, dass dieser biblische Zusammenhang immer noch gilt. Also Sie werden, wenn Sie im Krankenhaus arbeiten, Sie werden das im Alltag sehen, das können Sie in jedem Blumenbeet draußen sehen. Sie haben alles gehakt und gemacht und schon sind die Unkräuter wieder da. Das ist ja nun ein harmloses Beispiel. Und genauso wie man die Unkräuter nicht ein für alle Mal aus seinem Garten wegbringt und die Schnecken nicht wegbringt, die da fressen, genauso wenig wird man jemals aus dem Leben schwere Krankheit, schweres Leiden oder Verzweiflung oder Angst vor dem Tod wegbringen. Das heißt, die Idee, dass nur durch eine Gesundheitsreform oder eine staatliche Maßnahme oder ein schönes neues Hospiz, was irgendwo gebaut wird, wir von der Sinnfrage wegkommen, warum wachsen Disteln auf unserem Acker und wie gehen wir damit um und wie können wir diese Disteln ausreißen, dass wir Frucht auf dem Acker haben. Nur wenn wir, denke ich, das im Kopf haben, kann man überhaupt vernünftig sich solchen Gedanken von Leiden und Tod nähern. Das heißt, man wird also diese schweren Situationen, die jeden von uns treffen kann und jeden Angehörigen von uns treffen kann, nicht aus der Welt schaffen. Das muss man erstmal von vornherein, glaube ich, akzeptieren. Wenn man jetzt mehr zum Praktischen, nach diesem vielleicht etwas abgehobenen oder ich hoffe nicht pastoralen, etwas ins Praktische übergeht, dann kommt man an die Frage, wie geht man mit Schwerkranken um? Wie geht man damit um, dass ein Mensch nicht mehr selber essen kann, dass er nicht selber atmen kann, dass die Ausscheidungsfunktionen nicht funktionieren? Und man muss da eben unterscheiden zwischen dem Leiden, für das wir nichts können, und dem Versuch der Menschen, die helfen wollen, seines Angehörige, seines Ärzte, seines Schwestern oder andere Therapeuten, Seelsorger, wie man dieses Leiden lindert. Und eine ganz große Gefahr ist, dass man die Mühe, die sich die Menschen um den Leidenden geben und auch das, was der Leidende selber tut, nicht mehr richtig unterscheidet von der Existenz des Leidens an sich. Das heißt, es wird vielfach gesagt, die schnöde Apparatemedizin, das kalte Krankenhaus, die ruppige Schwester, der Arzt, der nicht genug Zeit hatte und so weiter. Natürlich gibt es da viel Verbesserungsmöglichkeiten, viel Verbesserungsbedarf, jeder soll da in sich gehen. Aber man kommt eben nicht daran vorbei, dass dieses, deswegen hatte ich Genesis da auch zitiert, dass das Leiden an sich in der Welt ist und dass man das erstmal nicht ändern kann. Das heißt, dass alle Bemühungen des Menschen zunächst einmal geschätzt werden sollten für meine Begriffe und sich alle bemühen müssen und sollen, um in so einer schweren Situation das Ganze zu lindern und zu bessern. Ja, also man kann, das ist eigentlich die erste Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte, es wird nie gelingen, diese Situation wirklich durch eine moderne Technik oder was auch immer aus der Welt zu schaffen. Es kann nur eine Strategie geben, wie wir alle als Menschen, die wir hier zusammen in einer Gemeinschaft auf der Welt leben, mit diesen schweren Situationen und Fällen umgehen. Die Situation in Deutschland heute ist dabei ja als sehr gut einzuschätzen. Wie gesagt, es gibt viel Verbesserungsbedarf, es gibt permanent Probleme, an denen man arbeiten kann. Aber wenn man es abgleicht mit der Situation in außereuropäischen Kulturen, wenn Sie denken an Kontinente wie Afrika südlich der Sahara, wer schon mal in Indien war und hat in Benares gesehen, wie dort Sterbende in einer religiös getönten Umgebung am Ganges liegen, aber letztlich keine praktische und materielle Hilfe bekommen. Wenn diejenigen, die hier vielleicht zumindest vom Erzählen oder auch vielleicht auch noch selber Erinnerungen an den Krieg in Deutschland haben, die wissen, wie viel besser heute die Situation ist und wie sehr sie auch von materiellen Dingen abhängt, als sie vielleicht in vielen anderen Ecken der Welt ist oder wie sie hier auch mal war. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, dass wir alle dankbar dafür sein sollten, dass man heute, egal wie krank man ist und wie elendig man sein mag, wenigstens ein sauberes Bett hat und eine Heimstatt in Deutschland. Das, glaube ich, tut allen auch gut, das einfach sich mal deutlich zu machen. Und jeder, der in unserer Einrichtung mal war oder in der Uniklinik war, glaube ich, sieht das, was für eine wichtige Sicherheit das auch für uns ist, dass es überhaupt solche Einrichtungen gibt, solche Möglichkeiten. Ich möchte jetzt vielleicht Ihnen einiges sagen zu Fallbeispielen oder wie so etwas passieren kann, dass man in so eine schwierige Situation kommt. Die Vorstellung zunächst mal ist ja, dass das Sterben und das Leiden mehr was mit dem Alter zu tun hat. Und wenn Sie das rein statistisch sehen, ist es ja auch so, wenn Sie die Lebenserwartung sehen, dann kommt man ja relativ schnell darauf, dass Gott sei Dank die meisten Menschen erst im höheren oder hohen Alter heutzutage sterben, sodass man so ein bisschen das Gefühl hat, naja, der liebe Gott geht ja nach der Reihe und wenn man jünger ist, ist man noch nicht dran. Wenn Sie in einem Krankenhaus arbeiten oder in so einer Einrichtung wie bei mir, in so einer Reha-Einrichtung, stellen Sie eigentlich relativ schnell fest, dass das nicht so ist, sondern dass es sehr, sehr viel mehr Krankheit und sehr, sehr viel mehr Not und Probleme gibt, als man sich das so vorstellt und dass es überhaupt nicht immer nach der Reihe geht im Leben. Und dass der Weg in so eine Hilfsbedürftigkeit auch nicht vorherbestimmt ist. Also wenn Sie nehmen ein, ich habe hier mal so einige Stichpunkte mir gemacht, wenn Sie nehmen ein junges Unfallopfer, also nehmen Sie vier junge Leute, fahren in die Diskothek, irgendwo hier in der Voreifel, eine typische Situation, und nachts um 12 bringt der eine ihr halt so fünf Mann, wie das so ist, in dem kleinen Auto nach Hause, und die, wie man sagt, wickeln sich um einen Baum. Dann sind das ja vier oder fünf junge, vitale Menschen, die mit einem Mal aus dem Leben gerissen werden. Wenn das nächste Auto jetzt da nachts diese Landstraße entlang kommt und sieht diesen Schrotthaufen mit den Frischverletzten, dann wird niemand, glaube ich, in diesem Moment sagen, egal in welchem Zustand diese Menschen sind, die sind jetzt so krank, so verunfallt, so verletzt, dass man besser gar nichts tut, um zu verhindern, dass sie leiden müssen. Ich glaube, dass man das, egal jetzt ob Patientenverfügung oder was auch immer, niemand wird, der einigermaßen bei Sinnen ist, sagen, ein Notarzt würde jetzt sagen, also der sieht jetzt schon so krank aus, da tun wir nichts mehr. Glaube ich nicht. Also Sie können gerne, können das auch gerne hinterher diskutieren, sondern man wird diesen Menschen Hilfe angedeihen lassen. Weil es ja auch tatsächlich so ist, dass Sie da im Dunkeln nachts mit der Taschenlampe als Sanitäter oder als Arzt nicht sagen können, was aus diesen Menschen wird, wie kann man die retten, wie behindert sind die. Und so kommen Sie dann eben ins Krankenhaus und Sie werden dann im Krankenhaus natürlich versorgt. Wenn Sie nicht atmen können, bekommen Sie einen Tubus. Wenn Sie nicht essen können, bekommen Sie eine Magensonde. Wenn Ihre Milz gerissen ist, wird die Milz aus dem Bauch entfernt und so weiter. Und Sie kommen damit schon in jungen Jahren in einen Zustand, wo Sie ja zum Gegenstand dessen werden, worum wir heute Abend diskutieren. Wo es um die Frage geht, wie viel Medizin mache ich jetzt? Wie viel Technik bringe ich an den Mann oder die Frau, also an diesen Patienten? Und was ist hilfreich, was ist lindernd oder was ist vielleicht zu viel? Anderes Beispiel, nehmen Sie eine junge Patientin mit einer bösartigen Erkrankung. Als Beispiel jetzt eine junge Frau mit Leukämie. So eine Leukämie fängt ja nicht an, dass Sie morgens aufwachen und sagen, ich habe jetzt eine todbringende Erkrankung, sondern Sie fühlen sich schlapp. Sie haben das Gefühl, eine Grippe, die zieht sich dahin, Sie gehen zum Arzt, denken an nichts Böses und kriegen ja dann zunächst mal nur eröffnet, in Ihrem Blutbild stimmt etwas nicht. Sie werden dann in ein Krankenhaus der Maximalversorgung gebracht und kommen dann ja vor die Frage, möchte ich jetzt in den nächsten Wochen bei dieser Erkrankung, die vielleicht nur 10% Überlebenschance hat oder 20% oder wie viel auch immer, behandelt werden, oder möchte ich jetzt nur noch lindernd, mit lindernder palliativer Medizin behandelt werden und letztlich dem Schicksal den Lauf lassen und bald sterben. Sie kommen dann relativ schnell an den Punkt, dass Ihnen Statistiken gar nichts helfen. Niemand von uns und niemandem hilft es zu hören, 1% oder 10% oder 80% überleben und in dem und dem Zustand. Sie selber sind ja nicht 80%. Niemand von uns lebt 80%, niemand von uns lebt 10%, sondern sie fangen ja an zu hoffen, sie fangen ja an, auch mit dem Schicksal zu hadern und zu fragen, warum ich, warum nicht jemand anders. Aber sie kommen ja in diesen Bereich und die meisten Menschen haben Gott sei Dank einen Lebenswillen, dass sie dann natürlich auch die medizinische Behandlung wollen und die seelsorgerische Behandlung, die, denke ich, in diesem Bereich sinnvoll ist. Und sie begeben sich dann auf einen Pfad, wo sie eben nicht wissen und auch der Arzt nicht weiß und niemand weiß, wie das ausgeht. Es kann sein, dass sie nach 3 Chemotherapien eben gesund sind. Dann sind sie dem Arzt ewig dankbar, dem Schicksal dankbar, dem lieben Gott dankbar und sagen, prima, dass ich das gemacht habe. Und es kann ihnen eben passieren, dass sie über 5 oder 10 Jahre durch die ganzen Stufen einer medizinischen Versorgung gehen und von einer Komplikation in die andere stolpern. Dieses Schicksal ist nicht vorhersehbar. Das ist auch immer für Mediziner oder Ärzte schwierig, einen Mann oder die Frau zu bringen, weil sie ja als Arzt neben dem medizinisch-biologischen Wissen auch immer eine Gewissheit vermitteln müssen. Also zum Arztsein gehört ja nicht nur, dass sie das Biologische oder das Naturwissenschaftliche irgendwie beherrschen und umsetzen, sondern auch, dass sie dem Patienten das Gefühl einer gewissen Geborgenheit und Sicherheit vermitteln. Und dazu passt sehr schlecht, dass sie vermitteln, dass vieles im Leben eben zufällig ist und unvorhersehbar. Das macht natürlich eine große Unsicherheit, wenn Sie zu einem Arzt gehen und der sagt, wissen Sie, wie es mit Ihnen jetzt wirklich ausgeht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, obwohl es oft so ist. Aber wenn Sie sowieso schon Todesängste haben und hören dann von Ihrem Gegenüber irgendwelche Statistiken und letztlich kommt raus, dass Sie mit dem Schicksal Lotterie spielen, was ja so ist, wenn von 100 Menschen 80 überleben und 20 nicht, ist es ja de facto nicht voraussehbar, bei welchem trifft jetzt welches Schicksal ein. Dann macht das unsicher. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, hier den Weg zu finden, im Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln, ohne den Patienten auch zu belügen. Es hat ja auch keinen Sinn zu sagen, natürlich werden Sie wieder gesund, wenn man es selber auch nicht weiß. Davor kann man auch nur warnen, weil der Mensch, also der Patient, in diesem Fall zum Beispiel ist eine junge Leukämiekranke und jeder, der mal so einen Kranken gesehen hat oder vielleicht selber mal so krank war, weiß das, von innen heraus spürt, dass mit ihm etwas fundamental nicht stimmt. Also Sie können einem Menschen, der wirklich krank ist, der merkt, dass ihm die Kräfte schwinden, nicht sagen, das wird schon, weil Sie das merken. Jeder, der Fieber hatte, auch als Kind, mal Masern hatte oder so, weiß ja, wie man sich fühlt. Wenn Sie krank sind, merken Sie, dass Sie krank sind. Da kann Ihnen auch niemand sagen, Sie sind jetzt gesund. Das heißt, Sie müssen diesen Weg zwischen diesen beiden Polen finden. Ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen gerne nahebringen möchte, das ist ich sage jetzt erstmal den schwierigen Begriff, amyotrophische Lateralsklerose. Eine Erkrankung, die auf Deutsch Muskelschwund heißt. Also eine Erkrankung, bei der die Muskulatur langsam abbaut, weil die dazugehörigen Nerven absterben. Diese amyotrophische Lateralsklerose beruht darin, dass sie ihre Muskelkraft immer mehr schwindet und am Ende die Atemmuskulatur schwindet und sie dann ersticken, weil der Brustkorb sich nicht mehr heben und senken kann und sie folglich einfach ihnen die Luft zum Atmen fehlt. Also ein sehr grausiger Zustand, eine sehr schwierige Form von Tod. Als ich meine Facharztausbildung gemacht habe in den 80er Jahren, Mitte, Ende der 80er Jahre, sind diese Patienten auch noch alle so gestorben. Also es ist damals gelehrt worden, es ist eine unheilbare Erkrankung, das ist sie nach wie vor. Diese Erkrankung führt zum Abbau der Muskulatur und der Tod tritt halt durch Ersticken ein. Und wenn dieser Erstickungstod dann grausam wird, hat man natürlich versucht, mit sedierenden, also beruhigenden Mitteln und schmerzstillenden Mitteln diese Qual zu dämpfen. Aber die Patienten sind alle erstickt oder an ihrem eigenen Speichel verstorben durch das Verschlucken des Speichels. Und es ist dann dazu gekommen, dass in einigen Fällen diese Menschen nach Hause gegangen sind, in ihre häusliche Umgebung. Und wenn so ein Erstickungszustand relativ plötzlich eintrat, die Angehörigen dem nicht zusehen konnten, was ich gut verstehen kann. Also ich kann gut verstehen, sie stehen daneben, ein Mensch ringt nach Luft und sie bringen es einfach nicht übers Herz zu sagen, es ist eine tödliche Erkrankung und Morphium und das ist es jetzt. Sondern man hat dann immer mal wieder hier und da den Notarzt gerufen. Der Notarzt kommt ja jetzt in ein Schlafzimmer, da liegt also ein Mensch, der ringt nach Luft, offensichtlich im Sterben, aber offensichtlich in Qual und der Ehemann, die Ehefrau steht daneben und ruft nach Hilfe. In dem Fall können Sie keine Abwägung treffen. Ja, was mache ich jetzt ethisch, vielleicht irgendeine noch eine notarielle beglaubigte Schrift da lesen, sondern Sie sind ja da zum Handeln gezwungen. Also man kann keinem Notarzt auftragen, erstmal in den Akten zu suchen oder im Safe, wo das Testament liegt. Das heißt, diese Menschen sind dann relativ schnell intubiert worden. In dem Moment, wo Sie diese Menschen intubieren, das heißt also einen Schlauch in die Luftröhre führen und Luft zuführen, wachen die auf und sind ganz normal wieder wach. Können sich zwar nicht bewegen, sind aber sonst alles andere funktioniert, ja. Sodass also dann eine Gruppe von Menschen entstanden ist, die dann einmal am Beatmungsgerät waren, durch den Muskelschwund nicht mehr vom Beatmungsgerät herunterkam, weil die Muskulatur zu schwach war, aber leben wollten. Und aus diesen einzelnen Fällen hat sich dann über die Jahre eine immer größere Gruppe von Menschen entwickelt, die inzwischen mit neuen Geräten, mit so kleinen Heimbeatmungsgeräten beatmet werden, über einen Luftröhrenschnitt und jetzt jahrelang länger leben. Der Muskelschwund geht dann trotzdem so weit, dass nach einigen Jahren dann durch verschiedene Gründe meistens doch der Tod eintritt. Also wie am Anfang gesagt, sterblich sind wir alle. Irgendwann holt uns der Tod immer ein. Aber sie haben eben Jahre in dieser zwar reduzierten Lebensweise, aber eben an diesem Gerät. Und wenn Sie mit diesen Menschen reden, sind die Einschätzungen sehr divers. Und die meisten Menschen oder eigentlich alle, die ich gesehen habe, die jetzt an dieses Beatmungsgerät wie auch immer gekommen sind, wollen auch leben. Die Wege dahin sind so krumm und vielschichtig und divers, wie wir alle hier im Raum. Also es gibt da nie einen Weg und nichts Vorherbestimmtes, wie man sagen kann, an der Stelle gab es Entscheidungen. Es gibt immer irgendwie einen Punkt, wo sich das Leben dann so entwickelt, dass man eben in diese Situation kommt. Und für meine Begriffe muss man diese Entscheidung von Menschen auch respektieren. Also man muss respektieren, dass Menschen leben wollen. Ich komme auch gleich zu der Frage, wenn man das nicht will, was man da machen muss und kann. Ich wollte jetzt als viertes Beispiel, also neben dem Unfallopfer vielleicht dieser jungen Krebskranken, die Menschen im mittleren Alter mit Muskelschwund, also als viertes nochmal eine Erkrankung ansprechen, die ja vor allem das höhere Lebensalter betrifft, das ist die Alzheimer'sche Erkrankung. Auch die ist ja sehr in den Mittelpunkt geraten, einmal weil wir alle immer älter werden, dadurch die Alzheimer-Patienten immer mehr werden, also die Dementen, und weil es da eben um die Frage der Ernährung geht, vor allem dieser Patienten. Weil die Alzheimer'sche Erkrankung zu einer Mangelernährung führt und weil die Alzheimer'sche Erkrankung dazu führt, dass sie durch diese Mangelernährung im Grunde genommen verhungern und verdursten und auszehren. Also der Tod tritt, wenn sie die Nahrungszufuhr nicht gewährleisten, durch einen Zustand der Auszehrung ein. Hier ist es auch in den Jahren, die ich jetzt schon in meinem Berufsleben überblicke, dazu gekommen, dass eben diese Magensonden entwickelt worden sind, die in den Bauch, durch die Bauchdecke gelegt werden, durch die eben eine Ernährung sichergestellt werden kann. Und viele Alzheimer-Erkrankte werden heute auch so versorgt, neben vielen anderen Schwerbehinderten. Und man kann sich nun lange darüber streiten, möchte man das und möchte man das nicht und wie geht man damit um. Ich glaube, dass es hier kein wirkliches Ja und Nein gibt, wie man es machen soll. Ich glaube auch, dass in diesem Bereich Menschen durchaus ein Selbstbestimmungsrecht haben, was sie wollen, aber dass man strikt unterscheiden muss zwischen einer Unterbringung im privaten häuslichen Bereich und einer Unterbringung in einem Heim oder einer Institution oder gar in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim oder einer Reha-Klinik oder Pflegeheim, also zwischen einer Institution, wo berufsmäßige Helfer sie versorgen, oder einem häuslichen Umfeld, was viel privater und selbstbestimmter ist. Ich habe hierzu mir nochmal rausgesucht, was im Eid des Hippokrates steht, eben zu der Frage, wie man also mit solchen Menschen umgeht, wo es um die Frage geht, der Mensch möchte vielleicht nicht mehr leben oder das Leben soll vielleicht beendet werden. Was der Arzt dazu sagen kann, das steht eben im Eid des Hippokrates. Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen des Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil. Hüten aber werde ich mich davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden. Das heißt also, keine tödlichen Medikamente abzugeben. Auch werde ich niemandem ein tödliches Gift geben, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde. Und ich werde auch niemanden dabei beraten. Also auch nicht jetzt einer Angehörigen das Gift geben, dass die es einflößt. Oder einem Angehörigen. Auch werde ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel geben. Steht ja interessanterweise auch noch mit im Hippokratischen Eid. Das heißt also, im Grunde genommen vor 2.500 Jahren ist diese Frage so aktuell gewesen wie jetzt. Das schließt auch wieder so ein bisschen an meine Einführung mit der Genesis an, dass sich die Menschheit in diesen ethischen und letztlichen Sinnfragen im Kreise dreht. Also die Computertomographie, die Kernspintomographie, die Magensonden, die Beatmungsgeräte sind alle lindernd, geben uns mehr Sicherheit, lassen uns älter werden, machen auch das Alter und das Leiden für meine Begriffe viel erträglicher, als es früher war. Es gibt viel mehr Mittel zu helfen, aber sie lösen letztlich die Grundfrage nicht. Sie lösen für meine Begriffe die Grundfrage nicht, dass also immer wieder ein sich des anderen annehmen. Und ich glaube, dass auch die Ärzteschaft gut beraten ist, sich da auf den ja viel zitierten Hippokrates zu besinnen. Ich möchte noch was sagen zur Frage der Institution. Sie haben das Recht und jeder Mensch hat das Recht, im privaten, persönlichen Umfeld seinen Tod mitzugestalten. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz großes Beispiel dazu gegeben hat, der Papst Johannes Paul II., der ja nicht in eine Klinik gegangen ist, sondern in seinen sicherlich sehr gut ausgestatteten, besser ausgestatteten, als bei uns vielleicht das zu Hause ist, aber immerhin in seinem privaten Bett ja da im Vatikan gestorben ist und nicht auf eine Intensivstation gegangen ist. Da hat es ja jetzt ein Buch auch drüber gegeben, der sei irgendwie Sterbehilfe oder so gewesen. Ich weiß nicht, wer das gehört hat oder ob das Ihnen bekannt ist. Irgendwie ein Italiener, habe ich jetzt so gelesen, hat ein Buch geschrieben, wie man das bewerten muss. Und ich sage das jetzt, wir können das auch diskutieren. Aus meiner Sicht war schon bevor er gestorben ist klar, dass man unter Umständen sehr viel früher hätte eine Magensonde legen können oder sehr viel früher einen Luftröhrenschnitt machen können, weil man schon sah, dass der Papst sich verschluckte. Es ist völlig klar, dass jeder Mensch für sich in seiner Lebenssituation das Recht hat zu bestimmen, ich trage mein Leiden so oder so, ich gehe dieses Risiko ein oder jenes. Sie können niemanden dazu zwingen, zum Beispiel eine Chemotherapie machen zu lassen. Wer sagt, aus religiösen, aus persönlichen, aus sonstigen Gründen, ich möchte dies oder jene Therapie nicht, das muss man respektieren. Aber Sie müssen sich, wenn Sie in eine Institution gehen, in der Institution darauf verlassen können, dass in dieser Institution alles für Ihr Leben getan wird. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sonst geht Ihnen das Vertrauen in ein Pflegeheim, in ein Krankenhaus oder in eine Reha-Klinik vollkommen verloren. Wenn Sie in einer Institution arbeiten, wo Menschen aufgegeben werden, also wo man sagt, in Zimmer 3, Herr Müller oder Frau Schulze, da machen wir nichts mehr, bekommen Sie in diese Institution einen emotionalen Dreh rein, den kriegen Sie nicht mehr beherrscht. Es ist unmenschlich, von einer Schwester zu fordern, liebevoll einen Kranken zu versorgen, vielleicht über Tage, über Wochen, der zum Skelett abmagert, weil man nichts mehr tut, der Durst hat, dem man aber keine Flüssigkeit mehr gibt, der aufgegeben ist und das emotional durchzustehen, wobei sich ja dann das private Umfeld heraushält. Also Sie machen das ja professionell, das heißt, Sie haben ja davon nicht nur einen liegen, sondern 10 oder 20 und wenn der eine geht, kommt der nächste. In so einer Institution zu arbeiten, das halte ich für heillos. Und Sie müssen auch sich als Patient sicher sein in einem Krankenhaus, dass die dort Tätigen für das Leben eintreten. Und zwar so für das Leben eintreten, dass sie ihnen das nicht nur sagen, sondern das auch tun. Das hat auch was Spezielles mit, denke ich, der Situation in Deutschland zu tun und mit der Vergangenheit hier. Es hat ja hier die große Aktion gegeben der Nazis noch vor dem Holocaust, die auf das unwerte Leben abgezielt hat, wo ohne Benachrichtigung von Angehörigen aus Institutionen Menschen gesagt worden ist, das ist unwertes Leben, das ist Leiden, wir wollen dieses Leiden abkürzen. Da gibt es einen Propagandafilm, Ich klage an zu, wo das ja sehr instrumentalisiert wird, wo zum Beispiel eine Krankheit wie die Multiple Sklerose also aussichtslos dargestellt wird, als müsste man sich damit gleich umbringen. Wenn Sie diesen Geist in einer Institution haben, kriegen Sie die Institution unter menschenwürdigen Bedingungen auch für die nicht mehr beherrscht, das ist meine feste Überzeugung, die leben wollen. Es ist erbarmungslos, wenn Sie auf einer Station von 20 Patienten Einzelne aufgeben und rein karitative Dinge, weil es ausgeschlossen ist, durch irgendeine Verfügung nicht mehr machen. Das heißt nicht, dass sie bei jedem jedes Maximum an möglichen Apparaten ans Bett bringen müssen. Das heißt das ja überhaupt nicht. Aber wer dürstet, braucht Wasser. Wenn Sie jemanden haben, der offensichtlich Schmerzen hat, braucht er Schmerzmittel. Wenn jemand sich wund liegt, muss man das verhindern. Wenn Sie keine Maßnahmen mehr machen, ernst nehmen, würde es ja zum Beispiel bedeuten, dass Sie einen Patienten gar nicht mehr in dem Maße drehen und wenden, wie es nötig ist, damit er sich nicht wund liegt. Das ist ein heilloser Zustand. Das ist auch für dort Tätige nicht vertretbar. Und es untergräbt jedes Vertrauen, in eine Institution. Also ich kann davor wirklich nur enorm warnen. Ich komme da auch jetzt zum nächsten Punkt, das ist die Frage mit den Patientenverfügungen. Ich persönlich glaube, dass sie nicht viel bringen, weil zum Beispiel der Junge nicht viel bringt. Ich glaube, dass sie gar nichts bringen. Teilweise glaube ich, dass vielleicht, ich bin ja nun Mediziner und nicht Jurist, dass vielleicht auch Juristen damit Geschäfte machen, mit der Angst der Leute. Wenn Sie den Jungen nehmen, der auf dem Weg zur Disco gefahren ist und der dann da zum Schluss im Wachkoma liegt, der wird ja nie eine Patientenverfügung abschließen. Welcher 18-Jährige auf dem Weg ins, ich weiß es nicht, Pink Flamingo oder Blue Kakadu oder wie auch immer so eine Disco heißt, wer wird denn da eine Patientenverfügung mit haben? Wer steckt die sich denn in die Tasche? Und welcher Notarzt soll denn in der Tasche wühlen, um das auszuschließen? Das ist ja, Sie können das Schicksal nicht festlegen. Und ich habe dazu auch, bin ja heute Abend unter die Bibeltreuen hier gegangen, Ihnen wollte ich nochmal nahe bringen, ich werde das auch nicht ganz vorlesen, aber ich glaube, dass das passt. Aus dem Markus-Evangelium, ich glaube, es gibt es auch nochmal bei Matthäus, Jesus im Garten Gethsemane. Da geht es ja um die Frage, dass er verhandelt, für meine Begriffe, mit Gott, dass das Leiden nicht stattfindet. Und das gelingt nicht. Also entweder Sie sind Mensch, dann können Sie das Leiden nicht ausschließen, oder Sie sind es eben nicht. Aber Sie können als Mensch keinen Vertrag mit dem Schicksal machen, dass Ihnen das nicht passiert. Was nicht heißt, dass Sie nicht Vorsorge treffen mit Ihren Lieben, mit Ihren Angehörigen, dass Sie Hilfe bekommen, wie Sie es gerne hätten, dass Sie zu Hause gerne versorgt werden möchten, dass Sie, wenn Sie in einer Institution sind, in einem Hospiz, dass Sie da für menschenwürdige oder humane Bedingungen kämpfen, sich einsetzen, auch schon in gesunden Zeiten das versuchen für sich zu bahnen. Das heißt das ja gar nicht. Aber Sie können mit einem Vertrag nicht ausschließen, dass Sie die amyotrophische Lateralsklerose kriegen und dass Sie plötzlich nach Luft schnappen und im letzten Moment vielleicht, das können Sie auch vorher gar nicht, glaube ich, niemand kann das für sich vorher festlegen, wie Sie sich verhalten, wenn Sie nach Luft schnappen und es kann Ihnen jemand sagen, mit einem Gerät kriegen Sie wieder Luft. Ich glaube nicht, dass Sie das bei einem Notar ohne Muskelschwund 5 Jahre vorher für sich festlegen können. Deswegen halte ich persönlich Patientenverfügungen für Quatsch. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Wir können gerne kontrovers mit darüber diskutieren. Natürlich sehen wir die auch bei uns in der Klinik. Wir respektieren das auch, dass man also jetzt nicht übermäßige Therapieschritte macht, aber das machen wir eigentlich bei keinem. Also wenn Sie ein bisschen reflektiert sind, machen Sie ja nicht Medizin um ihrer selbst willen, sondern Sie überlegen ja, bringt das was? Bringt das Linderung? Bringt das Lebensverlängerung? Bringt das Verbesserung? Dazu sind Sie auch aufgerufen ohne Patientenverfügung. Sie machen ja nicht Medizin nur, um irgendwie sich selber dazu genügen. Und das Zweite ist, Sie werden auch relativ schnell feststellen, dass die Medizin nicht in der Lage ist, die Lebensdauer wirklich zu bestimmen. Also jeder, der länger auf Intensivstationen gearbeitet hat, kennt die vielen Fälle, wo sie sagen, es ist jetzt alles verloren im Grunde genommen, also dieser Mensch stirbt jetzt, wir stellen jetzt ab. Also wir machen jetzt, es läuft nur noch Wasser, wir machen jetzt keine Antibiose mehr, es ist irgendwie, wie es so schön heißt, die medizinische Kunst ist am Ende und es wird jetzt einfach noch für die Grundpflege gesorgt, aber jetzt große Maßnahmen, Operationen machen wir nicht. Und wie es so ist, nach 1-2 Tagen bessert sich der Patient. Also diese Idee, dass die Ärzte den Todeszeitpunkt so maßgeblich bestimmen würden, ist für meine Begriffe auch nicht richtig. Natürlich ist es so, wenn Sie jemanden auf dem Sterbebett sehen, dann stirbt er auch oft. Also das sieht aber auch jemand, der nicht medizinisch gebildet ist. Sie sehen ja einem Sterbenden an, dass er stirbt. Aber diese Idee, man könnte mit dem Arzt verhandeln, wie lange man denn leiden muss, halte ich für nicht, das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Das Leben ist zu krumm und zu schwierig. Man kommt da dann, denke ich, an die grundsätzliche Frage, wie jeder für sich das Leben sieht. Es gibt für meine Begriffe einige ganz verschiedene, vielleicht auch miteinander zusammenhängende Ansätze, wie man also zu der Frage nach Leiden, warum ich, warum muss ich sterben, wie steht man zum Tod, wie man damit umgehen kann. Es gibt den einen Weg, dass man sich Gott anvertraut. Also das sind die Religiösen, die hier wahrscheinlich in der Mehrzahl sind, die letztlich in einen Dialog eintreten mit einem wie auch immer gearteten göttlichen Gegenüber und darin irgendwie Halt finden und darüber die Sinnfrage lösen, also aus dem Glauben. Das ist ja nicht nur im Christentum so. Das ist für Muslime so, das ist für alle Religionen so. Dann gibt es die anderen, die ja auch in der europäischen Tradition stehen, wo Europa ja der große Leuchtturm für ist, wo es auch darauf stolz sein kann. Das ist die Tradition der Aufklärung. Also man kann sagen, Gott ist tot oder zumindest hilft er mir nicht, wenn es mir wirklich dreckig geht. Das Einzige, was mir hilft oder was uns helfen kann, ist, dass wir durch Forschung, durch Verbesserung unserer Lebensumstände uns selber aus dem Sumpf ziehen. Da gibt es das berühmte Beispiel, was einige von Ihnen auch kennen werden, von dem Erdbeben in Lissabon, wo am Allerheiligentag in Lissabon ja 1700, ich weiß nicht, 20 oder 30 oder 40, ein Erdbeben gekommen ist. Dieses Erdbeben hat dazu geführt, dass bei der Messe einer Gemeinde die Decke auf den Kopf gefallen ist von der Kirche und die waren alle tot. Und das hat also damals im 18. Jahrhundert dann die Denker sehr beflügelt und die haben gesagt, wenn also Gott zulässt, dass eine Kirchendecke auf die Gläubigen bei der Messe fällt und die sind alle tot, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man auf denen nicht brauen kann und dass wir also selber sehen müssen, wie wir mit uns selber weiterkommen und uns gegenseitig helfen. Der Gedanke ist auch nicht so verkehrt. Europa hat ja große Fortschritte und wir alle genießen ja die Früchte dieser Fortschritte, dass man also nicht in einer engen mittelalterlichen Weltsicht verhaftet geblieben ist, sondern dass wir alle geguckt haben, wie kann die Menschheit durch vernünftige Maßnahmen sich verbessern. Die Seuchen sind ausgestorben, wir müssen keine Angst mehr haben vor Pest und Cholera. Es sind viele, viele Fortschritte ja aus diesem Bereich gekommen, wenn auch wieder zurück auf Genesis die grundlegende Frage natürlich nicht gelöst. Also die Disteln sprießen trotzdem noch. Es kommt so eine Krankheit wie AIDS, mit der niemand gerechnet hat, die kommt ganz neu aus dem Nichts. Trotzdem soll man, finde ich, diesen aufklärerischen Gedanken, diesen naturwissenschaftlichen Gedanken auch sehen. Wir sollten uns auch daran freuen, dass Europa das hervorgebracht hat, jetzt zusammen mit Nordamerika, das ist ja unser Kulturkreis, der das hervorgebracht hat. Und das ist ja auch das, weswegen man, das sage ich jetzt auch mal als auch Mitglied hier in Bonn in der Fakultät, weswegen man auch stolz auf die Schulmedizin sein kann. Ohne den Aufbruch in die moderne Medizin seit der Renaissance wären wir heute viel früher tot und müssten alle viel mehr Angst haben, als wir so haben müssen. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Ansatz, mit dem ich mich in letzter Zeit mehr auch beschäftige, einfach vom Anschauen auch der schweren Kranken bei uns. Das ist der Zufall an sich. Wenn Sie die modernen wissenschaftlichen Magazine vielleicht mal lesen oder sich mal das mit dem Begriff Chaostheorie überhaupt angehört haben, dann kommen Sie dazu, dass wahrscheinlich alle Dinge um uns herum, seien es die Börsenkurse, sei es unser Schicksal, sei es die Frage, ob eine Zelle an Krebs entartet, seien es die Lottozahlen, einem unablässigen Zufall unterworfen ist. Also alle Dinge werden ständig durch zufällige Ereignisse beeinflusst und wir haben überhaupt keine Möglichkeit, auf rationaler Basis Einfluss zu nehmen auf den Zufall. Da komme ich wieder auf den Tsunami zurück. Warum der Tsunami an dem Moment, an der Stelle war und warum Herr Mayer gerade mit seiner Frau auf der Luftmatratze lag und Frau Müller gerade noch oben am Frühstücksbuffet verharrte, ist rein zufällig. Und wenn Sie sich wenn Sie das verinnerlichen, dann wird Ihnen ganz Angst und Bange und dann verlieren Sie jede Hoffnung am Leben. Deswegen ist das sich einlassen auf den Zufall vielleicht in mathematischen Chaosformeln interessant, Aber ich glaube, das kann man nur in gesunden Tagen machen. Ich glaube, dass sich einlassen auf den Zufall als ein nicht vom Menschen beeinflussbares Etwas unbarmherzig ist und der menschlichen Seele nicht zuträglich, wenn es auch einen wahren Aspekt hat, wahrscheinlich. Aber das ist eine Weltanschauungsfrage. Ich komme dann zu einem der letzten Punkte, und das ist halt die Frage, was kann man denn tun? Also was können wir alle tun, oder wie soll man jetzt mit Sterbenden, mit Leiden, wie soll man damit umgehen? Und ich glaube, dass es da eine Stelle gibt, auch wieder aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, die es auch wahrscheinlich alle kennen. Ich habe das hier auch nochmal ganz rauskopiert, aber ich will das nicht ganz vorlesen. Das ist das Hohelied der Liebe von Paulus. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen verheiratet sind, bei wie vielen das bei der Trauung vorgelesen worden ist. Aber wenn Sie das nachlesen wollen, ich habe es hier mitgebracht, wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu pastoral machen und will auch hier nicht dem Pastor die Schau stehlen, aber wenn Sie in den Korintherbrief reingucken, Sie müssen dazu nicht religiös sein. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass Sie jetzt zum Christentum kommen müssen, aber Sie kommen an der Liebe nicht vorbei. Und wenn Sie letztlich in eine Institution oder zu Hause als Kranker irgendwie fertig werden wollen mit einer schweren Krankheit, einer schweren Lebenssituation, werden Sie es nur schaffen mit der Liebe. Sie werden es nur schaffen mit der Liebe, mit einer karitativen Liebe, und die kriegen Sie nur hin, wenn alle daran teilnehmen. Sie können die Liebe nicht in ein Hospiz überweisen. Die Liebe zwischen Menschen ist nicht eine Frage, ja, des Steuersatzes. Also ob Sie jetzt eine Reichensteuer erheben oder die Mehrwertsteuer erhöhen oder die Krankenkassen umfinanzieren, das mag alles auf der rationalen Ebene wichtig sein, und das mag auch die Situation der Kranken verbessern. Ich bin der Letzte, der sagt, dass nicht ganz existenziell die Situation von Kranken von der materiellen Grundlage abhängt. Aber am Ende ist es nichts, wenn Sie nicht Caritas da drin haben. Es ist nichts, wenn Sie nicht das Gefühl des Kranken, das Gefühl des Angehörigen, das Gefühl dessen, der hilft, haben, dass man sich umeinander bemüht. Und dafür kann ich auch nur werben. Und in alle Institutionen wie Dignitas oder diese ganzen Dinge, wo da Juristen oder Frau Zypries in Gesetzen das versucht, in Formen zu gießen, müssen scheitern für meine Begriffe, weil sie in einem allgemeingültigen Gesetzestext an diese Kernfragen, die ja ganz persönlich sind, nicht herankommen. Sie kriegen eine humane und menschenwürdige Gesellschaft nur hin, und auch eine einzelne Institution oder ein einzelnes Zuhause, wenn da das herrscht, was diese Liebe bei dem Paulus ist. Also das ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube auch, dass das eine uralte Erfahrung ist. Die ist ja jetzt schon 2000 Jahre alt. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Also ich glaube nicht, dass sich da viel dran ändern wird. Wie gesagt, wir können das gleich diskutieren. Ich bin jetzt auch am Ende angekommen. Ich hoffe, ich war nicht zu pathetisch, obwohl ich glaube, dass das Thema als solches mich zumindest dazu anregt, ein bisschen pathetisch zu sein. Und das möchte ich auch sagen, ich glaube, dass die Gesellschaft oder wir alle zu wenig über solche Dinge auch mal pathetisch reflektieren. Weil neben der Geburt ist ja der Tod das wichtigste Ereignis in unserem Leben. Bei der Geburt kann man sich noch nicht freuen, aber wenn man mal da ist, freut man sich an jedem Geburtstag, dass man da ist, sodass ja das Ende natürlich für jeden auch irgendwie die Katastrophe und die Bedrohung ist. Und das blendet man so aus, aber wenn man mal darüber redet, finde ich, muss man es auch mal dürfen in einem etwas vielleicht pathetischen Rahmen. Und ich habe zum Schluss Ihnen noch mitgebracht, was ich persönlich sehr schön finde, von Rainer Maria Rilke über den Tod. Ich weiß nicht, wer das kennt, das nennt sich Schlussstück. Der Tod ist groß, wir sind die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Vielen Dank.